lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Piep, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nichts, worum es in dieser Woche geht. Und wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, es wird Zeitsprung nicht mehr geben. Die gute Nachricht ist, wir werden uns dennoch Woche für Woche eine Geschichte erzählen, wie bislang auch. Allerdings nicht mehr unter dem Namen Zeitsprung.
Ja, so ist es. Vielleicht zur Erklärung. Wir haben ja vor 5 Jahren Zeitsprung gestartet und haben uns am Küchentisch überlegt, was wäre ein guter Name für einen Geschichtspodcast und sind dann auf den Namen Zeitsprung gekommen. Und das hat auch 5 Jahre lang funktioniert, bis wir vorletzte Woche dann darauf hingewiesen wurden, dass es nicht funktioniert, weil es jemanden gibt, der das Markenrecht hat auf den Namen Zeitsprung in dieser Sparte. Und ja, jetzt ist eben so, dass wir diesen Namen Zeitsprung so für diesen Podcast nicht mehr weiterverwenden können. Und deswegen werden wir in naher Zukunft diesen Podcast umbenennen.
Ja, richtig. Was man noch vielleicht sagen sollte, wir haben noch keinen Namen. Also momentan ist der Podcast namenlos. Und wir sind auf der Suche nach Namen. Das heißt, wenn euch was einfällt, schreibt uns gerne eine Mail. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns dabei helft, auch hier einen Namen zu finden.
Ja, also noch ist er nicht namenlos, weil bis wir ihn umbenannt haben, heißt er noch immer Zeitsprung. Das wurde uns zugestanden, dass wir das noch machen können, bis wir so weit sind, dass wir einen neuen Namen haben und bis wir die entsprechenden auch technischen Lösungen, weil wir müssen ja dann einige Dinge umstellen etc., um zu schauen, dass das Ganze mit so wenig Bruch wie möglich passiert. Und wir werden ja natürlich weiterhin Woche für Woche eine Folge produzieren und veröffentlichen. Und ja, bis dahin heißt dieses Werkel hier noch Zeitsprung, aber ihr könnt euch schon einmal an den Gedanken gewöhnen, dass wir euch in Zukunft anders begrüßen werden als sonst.
Genau.
Hier auch ganz interessant, mir hat ein Hörer was Interessantes mitgeteilt, und zwar die erste Folge des Jahres. Kannst du dich erinnern, was die war?
Oh, nee, keine Ahnung.
Die erste Folge war die Folge über Rahmen.
Ah, okay, ja.
Und wie man das so macht in der ersten Folge des Jahres. In dieser Folge habe ich 2 Wünsche geäußert, ja. Der erste Wunsch war, dass wir alle gesund bleiben. Und der zweite Wunsch war, dass Zeitsprung bleibt.
Ja, 2020, das hinterlässt Spuren.
Ja.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, naja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber es ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, Richard, so viel dazu. Machen wir vielleicht weiter, wie wir sonst auch den Podcast machen. Weißt du doch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, wir haben letzte Woche über ein Attentat gesprochen, spezifisch über Monika Ertl und den Mord, den sie verübt hat. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst ist wieder ein bisschen ein Spoiler.
Ja, Richard, sehr gut, dass du nicht zu viel verrätst. Es kommt auch Che Guevara vor, vielleicht hilft das noch als guter Spoiler.
Auch sogar im Episodenbild.
Ja, weil das ist natürlich auch, ich habe das deshalb gewählt, weil das Bild, die Rechte mittlerweile abgelaufen sind und das Bild Public Domain ist. Die Bilder von Monika Ertl, die konnte ich nicht verwenden, weil da hat eben der Verlag die Rechte drauf, deshalb.
Verstehe.
Deshalb Che Guevara. Ja, Richard, hast du, also ich habe jetzt dazu nichts mehr, aber hast du noch anderes Feedback, was du gerne loswerden wollen würdest?
Ja, zwei Dinge. Letzte Woche habe ich ja was Ungewöhnliches für unseren Podcast Bezug genommen auf was Aktuelles, nämlich auf die gesamte Corona-Situation und Leute einfach darauf hingewiesen, so wenig Kontakt wie möglich, weil wir die Zahlen und so weiter müssen nach unten gehen, vor allem in Österreich. Und grundsätzlich, das Feedback war sehr gut, was das angeht. Also die Leute haben das auch geschätzt. Natürlich habe ich auch, weil das so ein Thema ist, das offenbar die Leute bewegt, auch negatives Feedback gekriegt. Und ich muss sagen, ich habe das unangenehmste und unfreundlichste Feedback-Mail zu dieser Sache kriegt, die sie jemals kriegt. Ja, also Gratulation diesbezüglich. Grundsätzlich möchte ich da jetzt auch gar nicht groß diskutieren oder mir auf eine Diskussion einlassen, weil Leute auch gemeint haben, ja, es wäre politisch und sonst wie. Es ist für mich nicht politisch, wenn es für jemanden politisch ist, dass sie die Leute darauf hinweist, dass man so wenig Kontakt wie möglich hält, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Dann soll es für sie politisch sein, mir ist das egal. Ich weise auch gern noch einmal darauf hin, weil wir sind noch immer nicht durch, dass wir den sozialen Kontakt so weit wie möglich einschränken, um die Zahlen nach unten zu kriegen, damit wir dann weitermachen können mit neuen Maßnahmen, die nicht einfach nur ein Lockdown sind, der nicht das End-all dieser Geschichte ist, sondern einfach nur dafür sorgen soll, dass wir uns Zeit kaufen. Das wäre es eigentlich zu diesem Feedback. Ein weiteres Feedback gibt es auch noch zu Kellogg. Ja. Du weißt ja, die vorletzte Woche habe ich die Geschichte der Cornflakes erzählt und ich bin dann mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich gewisse Dinge ausgespart habe, was das Wirken von John Harvey Kellogg, dem Arzt, angeht, und das stimmt. John Harvey Kellogg, so wie ich ihn dargestellt habe, war ein exzentrischer Arzt, der teilweise absurde Vorstellungen gehabt hat. Was ich ausgespart habe, war, dass er auch ein Anhänger der Eugenik war. Mhm. Und hat auch gemeint, dass es wichtig ist, die Rasse reinzuhalten etc. Also mehr als einfach nur ein exzentrischer Typ. Mhm. Und auch seine Vorstellungen von sexueller Reinheit und dieses, dass man nicht masturbieren darf, das ist teilweise auch so weit gegangen, dass er Genitalbeschneidungen an Jungen vorgenommen hat und eben auch Genitalverstümmelung an Mädchen. Also das sind alles Dinge, die nicht so harmlos sind, wie ich ihn dargestellt habe in dieser Folge, sondern er hat tatsächlich auch diese Dinge so verfolgt, die wirklich schädlich waren für vor allem Leute, die sich überhaupt nicht wehren haben können dagegen. Ja.
Er war nicht einfach nur der Weirdo, der Cornflakes erfunden hat, sondern der hat schon auch sehr negativ gewirkt teilweise.
Vielleicht auch noch interessant, weil er gesagt hat, er war Mitglied einer Religionsgemeinschaft. Aus dieser Religionsgemeinschaft ist er unter anderem auch wegen dieser Dinge dann schlussendlich ausgeschlossen worden. Und diese Religionsgemeinschaft habe ich in dieser Folge die ganze Zeit als 7-Tage-Adventisten bezeichnet. Bin darauf hingewiesen worden, dass sie tatsächlich 7. Tags-Adventisten heißen, weil sie nach der biblischen Zählung den 7. Tag frei halten, also dass das der heilige Tag ist und das ist der Samstag. Ja. Also ja. So viel noch zu diesem Feedback.
Sehr gut. Ja, diesmal ein bisschen mehr Vorlauf als sonst, aber dennoch würde ich sagen, Richard, bist diese Woche wieder du dran mit der Geschichte.
Ja, es ist eine kurze Geschichte. Ja? Also es gleicht sich aus.
Alles klar, sehr gut. Ich bin gespannt, worum es geht. Ich habe auf Twitter schon ein paar Hinweise gefunden. Ich vermute, es geht ins Hochmittelalter.
Sehr gut, Daniel. Bin froh, dass du dir meinen Twitter-Account genau anschaust. Also ja, wir springen nicht ins 20., auch nicht ins 19., nicht einmal ins 18. Jahrhundert. Wir werden im Zuge dieser Folge über eine Katastrophe sprechen, die sich allerdings im Jahr 1184 zugetragen hat. Im Jahr 1184 und zwar im Heiligen Römischen Reich. Mhm. Es ist eine Katastrophe, die nicht so bekannt ist, aber wer schon einmal von ihr gehört hat, der vergisst sie nicht. Weil sie, wie soll ich sagen, recht spezifisch ist.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Bevor wir aber direkt zu dieser Katastrophe kommen, müssen wir, wie so oft, uns ein bisschen genauer anschauen, wie es überhaupt zu dieser Katastrophe kommen hat können. Im Zentrum der Vorgeschichte zu dieser Katastrophe sind drei Männer. Zuerst einmal der Landgraf Ludwig III. Von Thüringen, dann Erzbischof Konrad von Wittelsbach, auch bekannt als Konrad I. von Mainz, und König Heinrich VI., der Sohn des regierenden Kaisers Friedrichs I., den man auch als Barbarossa kennt. Jetzt ist so, der Landgraf Ludwig und der Erzbischof Konrad, die haben ein Problem miteinander. Ja? Und wie so oft zu jener Zeit geht dieses Problem bzw. diese Auseinandersetzung, die sie haben, um Territorien. Ja, es geht um Land. Also Landdispute zu dieser Zeit, vor allem eben zwischen Landgrafen, Herzögen, Erzbischöfen etc., die waren so ein bisschen an der Tagesordnung. Und hier kommen wir jetzt wahrscheinlich auch zu diesem Punkt, der dich drauf geführt hat, dass ich was über das Hochmittelalter mache. Es ist nämlich so, ich habe mir eine Karte angeschaut des Heiligen Römischen Reichs zu dieser Zeit und habe zu diesem Behuf wieder mal den Putzke abgestaubt. Mhm. Ja, wie es heißt, Atlas und Chronik zur Weltgeschichte. Und habe mir die Karte des Heiligen Römischen Reichs zu dieser Zeit angeschaut. Und es ist ein veritabler Flickenteppich, ja, der aus unterschiedlichen Herzogtümern und Grafschaften, Königreichen und Bistümern besteht. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sich die Leute streiten. Auch wenn es noch so kleine Stücke dieses großen Kuchens sind, um den sie sich streiten. Und bei diesen beiden Herren, also dem Erzbischof Konrad und dem Landgraf Ludwig, ging es auch um so eine Sache. Stein des Anstoßes des Ganzen. Und jetzt wohl ein bisschen wortwörtlicher als sonst, wenn man diese Phrase verwendet. Stein des Anstoßes war die Grundsteinlegung einer Burg. Und zwar im Jahr 1180. Mhm. Die Burg, um die es ging, war die Burg Heiligenberg bzw. Heiligenburg. Ah, kann man so ein bisschen austauschen. Und diese Burg wurde in Auftrag gegeben von Erzbischof Konrad I. Der Standort dieser Burg war auf einem strategisch gut gelegenen Hügel, ganz in der Nähe der Stadt Kassel. Und diese Stadt Kassel lag ganz nahe an den Territorien des Landgrafen Ludwigs III., von Thüringen. Mhm. Es war natürlich kein Zufall, dass diese Burg dort gebaut worden ist. War eben ein strategischer Hügel und diese Burg sollte eben auch als Schutz gegen Ludwig III. Dienen, für den Fall, dass er sich in den Kopf setzen sollte, seine Territorien zu erweitern und sich eventuell Teile des Gebiets einzuverleiben, die vom Erzbischof Konrad regiert worden sind. Für Ludwig III. Natürlich ein Affront, dass diese Burg jetzt dort gebaut wird. Und das ist eben Start eines Streits, einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, die sich mehrere Jahre hinziehen soll. Und irgendwann wird klar, es muss was gemacht werden. Ja, es braucht einen Streitschlichter in dieser Geschichte. Allerdings hat der Kaiser Barbarossa so ein bisschen ein Problem, weil Konrad war sein Erzkanzler und Ludwig III. War sein Neffe. Und absolut kaisertreu. Da war es schwierig für ihn, hier irgendwie Mediator zu spielen. Also lässt er den dritten Mann, den ich vorher erwähnt habe, Mediator spielen. Heinrich, seinen zu diesem Zeitpunkt 19-jährigen Sohn. Dieser Heinrich es war nicht so, dass er jetzt so viel Zeit gehabt hätte, dass er sich mit solchen Dingen auseinandersetzen kann. Er war selber beschäftigt. Zu jener Zeit nämlich hatte er sich bereit gemacht für einen Feldzug. Und zwar nach Polen. In Polen hat er auch wieder so ein bisschen Streitschlichter spielen müssen. Es hat dort nämlich auch einen Zwist gegeben, und zwar innerhalb einer Familie. Großherzog Mieszko hat sich mit seinem Bruder Kasimir II. Verstritten, der ihn nach Aufständen kleinpolnischer Magnaten, die Mieszko mit hohen Steuern vergrault hat, vom Seniorthron gestoßen hat. Heinrichs Aufgabe wäre hier gewesen oder war hier, dass er nach Polen geht, um diesen Streit beizulegen, beziehungsweise um Mieszko zur Seite zu stehen. Mhm. Er war also auf dem Weg nach Polen, wollte aber natürlich auch gleichzeitig jetzt diesen Streit zwischen Erzbischof Konrad und Ludwig schlichten. Und wie schlichtet man was am besten?
Nein, indem man eine Soldaten vorbeischickt.
Entweder das oder man setzt sich einfach mal zusammen und bespricht das Ganze in Ruhe.
Okay, das geht auch.
Also du hättest gleich mal hier ein Heer reingeschickt und gesagt, hey, löst es. Nein, er möchte sich mit ihnen zusammensetzen und diese Sache in Ruhe besprechen. Und als König, wie macht man sowas am besten? Man beruft einen Hoftag ein. Nicht ganz dasselbe wie ein Reichstag, weil es ein bisschen weniger formell ist, sondern ein Hoftag. Ein Hoftag kommen auch unterschiedliche Adlige und Große des Reiches zusammen, also des Heiligen Römischen Reiches. Es wird beschlossen im Juli 1184, dass so ein Hoftag einberufen wird, und als Ort für diesen Hoftag wird die Stadt Erfurt auserkoren. Die Stadt Erfurt zu jener Zeit hat schon auf eine ziemlich stattliche Geschichte zurückblicken können. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 742 hat sie zum Beispiel unter den Karolingern und Ottonern schon eine Königspfalz gehabt, höchstwahrscheinlich auf dem Petersberg, der im Zentrum dieser Stadt Erfurt liegt. Warst du schon mal in Erfurt?
Nee, bislang noch nicht.
Ja, auf jeden Fall im Zentrum dieser Stadt ist der Petersberg, eine Erhebung, wo es auch eine Zitadelle gibt. Und diese Stadt wird auserkoren als dieser Ort, wo sich die jetzt zu diesem Hoftag zusammentreffen sollen. Von der geografischen Lage und auch von der geschichtlichen Bedeutung ein guter Ort, um hier diese Großen des Reiches zusammenzurufen, um diesen Disput zu besprechen. Die Quellen zu dieser Zusammenkunft sind nicht so mannigfaltig. Allerdings können wir mit Sicherheit sagen, weil es in einer Quelle steht, dass dieser Hoftag am 26. Juli 1184 stattfindet. Was so direkt nicht in der Quelle steht, ist, wo genau in Erfurt dieser Hoftag stattfand. Wir einigen uns jetzt einfach einmal hier drauf, dass es in der Dompropstei des Marienstiftes stattfand. Ja, es gibt unterschiedliche Quellen, die sagen, dass es eventuell in der Kirche St. Peter stattfindet. Oder stattfand, wir sagen jetzt mal, es war in der Dompropstei des Marienstiftes. Ich komme nachher noch einmal drauf zu sprechen, wie das jetzt tatsächlich mit diesem spezifischen Ort aussieht, weil es gibt noch eine dritte Meinung. Anwesend bei diesem Hoftag sind mehrere hochkarätige Große dieses Reiches. Es ist zum Beispiel der Graf Goslar III. Von Ziegenhain dabei. Es ist Graf Friedrich von Kirchberg dabei. Es ist Graf Friedrich I. von Abenberg dabei. Der Burggraf Burchard von der Wartburg und Graf Heinrich I. von Schwarzburg.
Ja, wer kennt sie nicht alle?
Bitte?
Wer kennt sie nicht alle?
Jetzt kennst du sie und merkst sie dir vielleicht auch nach dieser Folge.
Okay.
Jedenfalls der letzte, den ich genannt habe, Graf Heinrich I. von Schwarzburg, der hat auch ein Huhn mit Ludwig III. Zu rupfen gehabt. Ja, ein Hühnchen heißt es eigentlich, oder? Ein Hühnchen zu rupfen. Was ist ein Huhn?
Nein, schon. Keine Ahnung.
Was, ist es ein Huhn oder ein Hühnchen?
Keine Ahnung, das muss ich googeln. Ein Huhn rupfen.
Muss ich googeln. Egal. Ein Hühnchen. Er hat ein Hühnchen zu rupfen.
Gut, jetzt bin ich auf Hühner richtig schlachten und rupfen. So funktioniert es.
Okay, nachher auf. Okay. Das muss ich als Outtake raus. Jedenfalls. Dieser Heinrich I. von Schwarzburg war nicht wahnsinnig gut auf Ludwig III. Zu sprechen, weil dieser in der Vergangenheit mehrere Burgen dieses Herzogs, dieses Grafen eingenommen hat. Ja, mag man natürlich nicht sowas. Allerdings war Ludwig III. Auf diesen Heinrich I. auch nicht wahnsinnig gut zu sprechen, und das ist ein Mini-Exkurs hier. Angeblich ist es nämlich so, dass dieser Heinrich der Erste in der Hochzeitsnacht Ludwigs des Dritten ihm ein Manuskript gestohlen hat. Ja, und zwar ein Manuskript für den Aeneas-Roman. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der Aeneas-Roman ist eine Bearbeitung des französischen Roman d'Aeneas, verfasst von einem gewissen Heinrich von Veldeke. Und ist ein wichtiges Werk. Ja. Es gilt heutzutage als der erste deutschsprachige höfische Roman des Mittelalters.
Ah.
Und dieser Heinrich entwendet in der Hochzeitsnacht des Ludwig III. Dieses Manuskript.
Mhm.
Dieses Manuskript ist unfertig zu diesem Zeitpunkt und der Autor kriegt es erst Jahre später wieder zurück, um's vollenden zu können. Also böses Blut zwischen diesen beiden auch, ja, also nicht nur zwischen Ludwig und Konrad, sondern auch zwischen diesem Heinrich und dem Ludwig. Und bei diesem Hoftag sind neben diesen Leuten auch viele andere Adlige dabei, was auch ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass eine grundsätzliche Frage war, die hier besprochen worden ist, nämlich: Wer regiert hier in dieser Gegend? Ja? Ist es ein geistlicher Herrscher, so wie der Konrad, der ein Erzbischof war, oder ist es ein weltlicher, so wie es Ludwig III. War? Und die Anwesenden haben sich erwartet, dass im Zuge dieses Hoftags auch diese Frage geklärt wird. Deswegen waren auch so viele dabei. Also insgesamt waren wahrscheinlich über 100 Adlige dabei bei diesem Hoftag, die sich zusammengefunden haben in Erfurt, um diese Sache zu besprechen.
Mhm.
Sie besprechen das Ganze im zweiten Stock dieser Dompropstei. Und bevor ich jetzt weiter rede, muss ich einen ein bisschen größeren Exkurs machen.
Wie, warte mal, du bist doch gerade in einem Exkurs, oder?
Nein.
Okay.
Der Exkurs war das mit dem Aeneas-Roman. Bin schon wieder zurück bei der Geschichte.
Alles klar.
Da bin ich, Entschuldige.
Es geht noch um eine Katastrophe, oder? Die kommt noch.
Es geht noch um die Katastrophe und wenn ich jetzt zum nächsten Exkurs komme,
ja,
dann hast du vielleicht schon eine Ahnung, um was für eine Katastrophe es sich handeln könnte.
Alles klar.
Also bevor wir jetzt hier weiterschauen, was als nächstes passiert bei diesem Hoftag, müssen wir über etwas sprechen, das wir im Detail in diesem Podcast noch nie wirklich besprochen haben, was aber für den Verlauf dieser Geschichte von, wie soll ich sagen, eminenter Wichtigkeit sein wird. Und zwar müssen wir über den Klogang reden. Ja? Spezifischer über den Klogang im Mittelalter.
Ah, sehr gut.
Also heutzutage ist es so, also zumindest in unseren Breitengraden, wenn wir aufs Klo müssen, ja, dann gehen wir auf die Toilette, ja, verrichten unsere Notdurft, spülen und Kanalisation, Kläranlagen etc. erledigen dann alles Weitere. Wir müssen uns dann um nichts mehr kümmern.
Ja.
Auch die Tatsache, dass es sich grundsätzlich bei so einem Klo um einen abgetrennten Bereich handelt, sorgt dann dafür, dass man sich auch um Geruchsentwicklung und solche Dinge keine Gedanken machen muss.
Ja.
Im Mittelalter, und ich sage jetzt im Mittelalter, das Mittelalter war lang, aber für die meiste Zeit des Mittelalters gilt es jetzt, im Mittelalter hat es natürlich anders ausgeschaut. Ja, grundsätzlich für die allgemeine Bevölkerung, die in Städten oder sonst wo gewohnt hat, war sowieso das hin defekiert oder uriniert worden ist, wo es gerade gegangen ist und es ist dann hoffentlich in der Straße weggespült worden etc. Bei Burgen bzw. burgähnlichen Komplexen war es so, dass die Notdurft über eine ganz bestimmte Art und Weise verrichtet worden ist. Und zwar war es so, dass in den Wänden dieser Gebäude Löcher waren, wo man einfach raus uriniert oder gekotet hat. Also unterschiedliche Bauweisen natürlich, also hat sich auch verändert über die Jahrhunderte, weil ich ja gesagt habe, das Mittelalter ist lang, da entwickeln sich natürlich auch Dinge, aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, du hast eine Burg und du hast irgendwo in der Mauer dieser Burg eine Öffnung und aus dieser Öffnung kommt dann eben Kot und Urin, wenn die Leute das loswerden müssen.
Aber wenn du, warte mal, das ja. heißt, wenn ich so im Mittelalter an so einer Burg vorbeigegangen bin, kann es sein, dass wenn ich hochgeguckt habe, da gerade mir so ein blanker Arsch entgegenkam, der gerade Notdurft verrichtet?
Das ist gut möglich. Es hat auch die sogenannten Aborterker gegeben. Das heißt, wenn du heutzutage an Burgen vorbeigehst und du siehst so einen Erker, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Erker, wo dann Waffen und so weiter drin waren, von deren aus geschossen worden ist, um die Burg zu verteidigen, oder es war ein Aborterker. Weil die Leute sind aufs Klo gegangen, das ist runtergefallen und ist dann in einem Graben beziehungsweise in einem Burggraben zum Beispiel gelandet. Teilweise, wenn dort Wasser und so weiter war, ist es einfach weggespült worden. Ansonsten ist es einfach hier so versickert. Aber wenn du einen Erker gebaut hast zum Beispiel, dann hast du dafür gesorgt, dass es wirklich hier im Graben landet und nicht zum Beispiel an der Mauer hängen bleibt. Mhm. Ja. Hat natürlich auch sein können, aber der nächste Regen hat es dann weggewaschen. Also halb so wild. Aber grundsätzlich war es so, wenn du in einer Burg warst und du hast aufs Klo müssen, dann hast quasi aus der Mauer raus das gemacht. Ja. Manchmal war es aber eben auch so, dass du unterhalb eines Gebäudes dann so eine Latrine gehabt hast. Ja. Also quasi unterm Boden hast du dann so eine Latrine gehabt, wo das alles eingesammelt worden ist. Mhm. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück zu diesem Hoftag und dieser Versammlung in diesem Gebäude. Also du hast hier über 100 Männer, die teilweise in schwerem Gewand wahrscheinlich, also du kannst dir vorstellen, dass wahrscheinlich auch Bewaffnete dort waren, die haben vielleicht sogar Kettenhemden angehabt, weil der König war ja auch auf der Durchreise auf dem Weg zu einer wahrscheinlichen Auseinandersetzung, ja, ein klassischer Feldzug. Das heißt, du hast viele Männer gehabt, die hier in diesem zweiten Stock waren. Und die Chronik darüber, die das beschreibt, die Chronik St. Peter, die ist nicht sehr spezifisch, aber was wir wissen ist, dass recht bald, nachdem diese Besprechung begonnen hat, bricht der Boden unter den Anwesenden ein. Mhm. Ja. Und alle, die sich nicht irgendwie am Gemäuer oder an den Gitterstäben der Fenster festhalten können, stürzen in die Tiefe. Und ich habe gesagt, das ist der zweite Stock. Aber durch das Gewicht dieser vielen Körper bricht dann auch der wahrscheinlich morsche Boden des ersten Stockes ein. Und die Leute fallen noch weiter, fallen in die darunterliegende Abtrittsgrube bzw. Latrine. Mhm. Ja. Diese Grube ist natürlich gefüllt mit Exkrementen und mit Urin und all diese, die den ursprünglichen Sturz vom zweiten in den ersten Stock überlebt haben, landen also in dieser mit Exkrementen gefüllten Latrine und ertrinken darin. Mhm. Es klingt jetzt auch irgendwie so lustig, aber es ist, wenn du dir vorstellst, dass du von einem Moment im anderen in so einer Grube landest, die gefüllt ist mit Kot, ja, und du um dein Leben ringen musst, ist es nicht lustig. Ja. Es wird in der Quelle nicht genau angeben, wie viele Leute gestorben sind. Es gibt Quellen, die sagen, es sind 60. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es mehr als 100 Leute waren, die dann tatsächlich in dieser Grube ertrunken sind.
Weil das war ja eine riesige Grube. Also wenn da so viele Leute auch...
Naja, wenn es ein großes Gebäude ist, naja, je mehr Leute sind, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch irgendwie wieder rauszukommen. Naja. Ja? Also wenn die alle gemeinsam hier in diese Grube stürzen und jeder versucht irgendwie rauszukommen, dann ist es eher schlechter für die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, als besser. Auf jeden Fall, im Zuge dieser Katastrophe sterben wahrscheinlich über 100 Adlige der Gegend. Und das Ganze geht in die Geschichte ein und du wirst es wahrscheinlich schon wissen, weil du wirst, so wie ich, das auch einige Male von Leuten als Hinweis bekommen haben, das Ganze geht ein als der Erfurter Latrinensturz. Ja. Du hast es wahrscheinlich schon früher gewusst,
Ich habe es gewusst in dem Moment, wo du das Wort Latrine genannt hast, aber du hast es sehr geschickt gemacht. Du hast die Einleitung so lange hingezogen, dass ich es echt sehr, sehr spät erst gecheckt habe.
Du fragst dich jetzt natürlich, gut, es sind all diese Leute in diese Latrine gestürzt. Was ist mit Ludwig dem Dritten? Was ist mit Konrad dem Ersten? Was ist mit Heinrich dem Sechsten?
Ja.
Dem König. Ja. Und es überleben alle drei. Es ist nicht genau geklärt, wie, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich zu Beginn der Besprechung zurückgezogen haben in so einen kleinen Erker dieses Raums und so im Fenster quasi gesessen sind. Mhm. Und dann, als der Boden unter allen weggebrochen ist, die Möglichkeit gehabt haben, sich zum Beispiel an den Gitterstäben des Fensters festzuhalten, bis sie gerettet werden. Das heißt, alle drei haben dieses Desaster überlebt. Es ist allerdings nicht vermerkt in den Quellen, was jetzt aus dem ursprünglichen Disput worden ist zwischen den beiden. Ja, also wir wissen nicht, inwieweit sich das gelegt hat oder ob vielleicht der Schreck dieser ganzen Geschichte dafür gesorgt hat, dass ich so gesagt habe, ja gut, vielleicht lassen wir unseren Streit sein, weil es gibt größere Probleme, weil wir hätten hier auch sterben können.
Ja.
Hier runterstürzen in diese Latrine.
Das war ein Zeichen. Ich meine, vielleicht haben sie auch deshalb überlebt, weil sie die Versammlung schon früher verlassen haben, um Golf spielen zu gehen.
Golf spielen? Golf hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, Daniel. Das solltest du seit meiner Geschichte wissen.
Ich weiß schon, ja.
Die ich über Morris gemacht habe. Aber nicht viel später. Ich meine, in Schottland hat es ein paar Jahrhunderte später dann gegeben.
Ja.
Aber ja, nein, die, also so wie es vermerkt ist, ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich tatsächlich entfernt haben vom Rest der Männer und einfach so am Rand dieses Raumes waren, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, sich festzuhalten. Ich meine, es ist auch sehr gut, dass Heinrich nicht gestorben ist, weil Heinrich, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch König ist, sollte dann 6 Jahre später zum Kaiser des Reiches werden, ja, nachdem sein Vater Barbarossa stirbt. Vielleicht hier noch was Tragikomisches. Ich habe von Heinrich von Schwarzburg gesprochen. Das war derjenige, der dieses Manuskript gestohlen hat, ja, von Ludwig III. Der stirbt im Zuge dieses Latrinensturzes. Und der hat die Angewohnheit gehabt, wenn immer er seine Aufrichtigkeit vermitteln wollte, hat er die Angewohnheit gehabt, dass er eine Phrase verwendet. Und diese Phrase war, wann das nicht wahr ist, so sterbe ich in einem Scheißhaus. Und es hat sich in einem Scheißhaus gestorben.
Verstehe. Das ist, würde ich sagen, eine gute Geschichte, oder? Eine gute Anekdote?
Ja, ich hoffe, dass es wahr ist, weil es passt so gut. Aber ja, natürlich, bei solchen Dingen weiß man nie, ob es nicht vielleicht dann im Nachhinein konstruiert worden ist. Weil ich vorhin gesagt habe, der Ort des Geschehens, also wir wissen, dass es in Erfurt stattgefunden hat, aber die Quellen schweigen sich aus darüber, welches Gebäude es genau war. Hinweise gibt es eben, dass es die Dompropstei war. Es gibt auch Vermutungen, dass es die Kirche zu St. Peter war. Eine weitere Vermutung ist, dass es vielleicht das sogenannte Krumme Haus war auf dem Severi-Hügel. Und dieses Krumme Haus war der Bischofshof. Könnte sein, dass es dieser Bischofshof war. Mal schauen. Also nicht mal schauen.
Mal schauen.
Wir werden es nicht rausfinden.
Was nächste Woche die News so bringen.
Mal schauen, was das Feedback gibt zu dieser Folge. Ja. Weil ich vorhin gesagt habe, du hast diesen Hinweis wahrscheinlich auch gekriegt. Wie oft hast du diesen Hinweis gekriegt?
Lass mir mal kurz nachschauen.
Mhm.
Latrinensturz. Ich habe ihn nur einmal bekommen.
Nur einmal? Ich habe ihn sicher so 10-mal gekriegt. was soll ich sagen? Ich bedanke mich bei allen, die an mich gedacht haben bei einer Geschichte, bei der 60 Adlige in Kot ertrinken.
Ja.
Haben sie sich gedacht, das ist eine richtige Geschichte, die der Richard erzählen könnte.
Ja, genau.
Die haben sich wahrscheinlich gedacht, du bist zu seriös.
Ja, ja.
Du würdest das nicht machen. Aber ich bin natürlich für sowas zu haben. Und deswegen, ja, das war, Daniel, das war die Geschichte des Erfurter Latrinensturzes, wo durch einen unglücklichen Zufall mindestens 60 Adlige der Region in Kot ertrinken mussten.
Sehr spannende Geschichte, Richard, bei der man ja aufpassen muss, weil die erste Reaktion wäre jetzt wahrscheinlich, dass man irgendwie lacht darüber, aber es ist natürlich letztendlich eine Katastrophe, bei der sehr viele Menschen gestorben sind. Und was ich spannend finde bei der Geschichte ist, du hast jetzt schon ein bisschen über die Quellen gesprochen, dass man zum Beispiel nicht mehr genau weiß, wo das tatsächlich war. Also man weiß nicht mal mehr das Gebäude. Ja. Und das kommt ja mehr aus der Gegenwart komisch vor. Das ist so ein wichtiges Ereignis gewesen und dann weiß man nicht mal mehr, wo das war.
Naja, ich meine, du musst ja auch in Erinnerung rufen, so Chroniken dieser Zeit, ja. Also oft hast du so eine Chronik, da siehst du, was ist in einem Jahr passiert.
Mhm.
Ja. Dass du überhaupt eine Meldung hast, du irgendwas, was passiert ist in diesem Jahr, bedeutet schon, dass diese Sache sehr wichtig war. Dass du dann mehr als einen Absatz drüber gehabt hast, hat bedeutet, dass es sehr wichtig war. Aber selbst dieser Absatz hat oft einfach nicht genug Platz gegeben für solche Details. Und in der Quelle wird tatsächlich einfach geschrieben, dass sie sich getroffen haben und dass das Gebäude zusammengestürzt sei.
Mhm.
Ja. Hat wahrscheinlich für den Chronisten nicht wirklich so diese Wichtigkeit gehabt, dass er sagt, welches Gebäude es genau war. Ja. Weil es einfach nur darum gegangen ist, dass das Gebäude zusammengestürzt ist und dass so viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind.
Mhm.
Es ist ja auch so, dass im Gegensatz zu heute, ja, hast du nicht so viel Platz gehabt, um Sachen aufzuschreiben. Du hast nicht so viele Leute gehabt, die überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, Sachen aufzuschreiben, die entsprechend gelehrt waren, Dinge aufzuschreiben. Und dann hat es halt sein können, dass solche Details, die wir, wenn wir heute drüber nachdenken, wo wir uns denken, ja gut, das vergisst niemand, sowas aufzuschreiben oder dazu zu schreiben, wo das spezifisch war. Das war damals dann halt wahrscheinlich einfach nicht so wichtig.
Ja, ich meine, heutzutage hätte man wahrscheinlich noch ein Handyvideo von jemandem, der da gerade dabei ist.
Ja, nicht nur eines.
Ja.
Du hättest es wahrscheinlich aus 10, 15 unterschiedlichen Winkeln dann anschauen können und rekonstruieren. Damals schwieriger, weil da hast natürlich kein Handys gehabt und du hast auch nur wenige Leute gehabt, die wirklich das entsprechend aufschreiben haben können. Natürlich ist es vielleicht tradiert worden irgendwie, dass jemand dann weiter erzählt hat. Schau, ich war dort dabei und ich habe gerade noch überlebt, aber viele haben es nicht überlebt. Wird dann natürlich auch anders aufgeschrieben und vielleicht wissen die Leute dann auch nicht mehr genau, was es für ein Haus war, wo sie sich da getroffen haben. Und dann ist es quasi für die Nachwelt vergessen, wo es wirklich stattgefunden hat. Aber zumindest wissen wir, dass es stattgefunden hat. Ja, wie soll ich sagen, es ist so eine Geschichte, die gerne mal so als absurde Geschichte und so weiter erzählt wird. Aber grundsätzlich, wenn du dir vorstellst, dass hier so viele Leute auf einmal in Kot ertränken, nicht so lustig.
Nee. Und also es war aber nicht so, dass das Gebäude aufgeweicht war durch die Latrine da unten, sondern es war einfach so, dass dieses Stockwerk zusammengebrochen ist, weil da oben zu viele Leute waren.
Ja, also es ist ja, sie sind ja auch aus dem zweiten Stock zuerst den ersten Stock gestürzt.
Mhm.
Wird natürlich verstärkt dadurch, dass sie aus einer Höhe fallen und dann ist natürlich dieser untere Boden auch gekracht. Und dann sind sie in der Latrine gelandet. Ja. Also die Latrine hat nicht Schuld gehabt an dem Ganzen. Natürlich sowieso nicht, weil sie ein unbelebtes Objekt ist. Aber ja, hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie da durchgestürzt sind. Es war wahrscheinlich einfach zu viele Leute auf dem Boden, der vielleicht schon ein bisschen morsch war.
Ja. In Zukunft hat man wahrscheinlich keine Verhandlungen mehr geführt im zweiten Stock, sondern und auch nicht mehr über Latrinen, sondern im Erdgeschoss.
Wahrscheinlich, ja. Also Heinrich, der Quelle nach, ist dann auch sofort abgereist. Ja. Mhm. Der hat genug gehabt von Erfurt.
Er hat genug gehabt.
Naheliegenderweise.
Naja.
Er wollte sowas nicht noch einmal riskieren.
Naja. Aber auch interessant, dass man nicht weiß, wie der Streit ausgegangen ist. Also ich meine, deshalb haben sie sich ja getroffen.
Ja. Es ist ja interessant. Wir wissen wahrscheinlich am meisten über diesen Streit wegen dieses Vorfalls.
Mhm.
Weil solche Dinge, weil ich ja gesagt habe, die Dispute über Ländereien und so weiter, das war an der Tagesordnung zu jener Zeit. Das heißt, das, was wirklich so wichtig war, dass es dann ein Chronist aufschreibt, da hat es schon was Spezifisches gebraucht. Und ich denke, in diesem Zusammenhang war das eben der Vorfall dieses Latrinensturzes, dass wir überhaupt über diesen Disput zwischen den beiden so genau Bescheid wissen.
Ja.
Also es ist nicht einmal ganz klar, ob es wirklich nur um diese Burg ging oder ob es vielleicht auch um die Stadt Erfurt ging. Also in anderen Texten, die ich gelesen habe, wird es auch so beschrieben, dass es hier um die Vormachtstellung Ludwigs oder Konrads in der Stadt Erfurt ging. Das heißt, es ist nicht einmal das ganz klar, ob das wirklich der Bau dieser Burg war, das dafür gesorgt hat, dass ein Disput zwischen diesen beiden stattgefunden hat. Was relativ klar war, dass die beiden sich uneins waren. Und dass es jemanden gebraucht hat, der hier Mediator spielt und da ist eben dann der Heinrich der VI. Gekommen.
Ja, vielen, vielen Dank, Richard, für die Geschichte und die Exkurse, die du da mit eingebaut hast.
Ja, gerne. Ich bedanke mich bei den vielen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. Also deswegen nenne ich jetzt alle beim Namen, weil es waren wirklich viele. Es war auch, glaube ich, irgendwann einmal vorkommen irgendwo, weil es hat dann Zeitraum gegeben, da habe ich es, glaube ich, innerhalb einer Woche 3 oder 4 Mal gekriegt. Vielleicht war es auch im Juli, weil es ja am 26. Juli stattgefunden hat und vielleicht war das auf einem dieser Accounts, was dann geheißen hat, heute vor hunderten von Jahren sind diese Leute gestorben im Zuge des Erfurter Latrinensturzes. Jedenfalls, danke an die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber dafür.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen und gehen zum nächsten Teil dieses Podcasts über.
Richtig, der Feedback-Hinweis-Blog. Jetzt noch mit den E-Mail-Adressen und der URL, die wir noch haben. Wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen. feedback@zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter, da ist unser Accountname noch zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Stormgrass bin ich, Messner ist der Daniel. Diese Namen werden sich nicht ändern. Auf Facebook sind wir auch noch zu finden unter Zeitsprung FM und auch auf Spotify. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort zwar kein Feedback geben, aber kann uns folgen, was uns immer sehr freut, weil dann sehen wir auch, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., was für unsere Sichtbarkeit gut ist und wahrscheinlich auch dann, wenn wir einen neuen Namen haben, sehr gut ist, wenn wir da noch sichtbarer sind, damit die Leute wissen, dass wir eigentlich dieser eine Podcast sind. Kann es auf Apple Podcasts machen, kann es auf panoptikum.io machen oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Lea, Mike, Tanja und Christian, Thomas, Katharina, Caroline, Dominik, Oliver, David, Florian, Breitzke, Kevin, Iris, Philipp, Marc, Gebhard, Sören, Jens, Manuel, Lars, Peter, Robin, Mario, Wilfried, Jonathan, Florian, Philipp, Holger, Thees, Markus, Felix, Thomas, Bernhard, Matthias, Thomas, Ulrich und Wienke, Jan, Domenico, Hardy, Martin, Leopold, Harald, Jens und Norman. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es auch in Zukunft haben wird, hier bei diesem Podcast, der formerly known as Zeitsprung heißt.
Richtig, Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Piep, Geschichten aus der Geschichte. Warte, ich sag mal das nochmal, ich meine, Piep war ich nicht zufrieden. Piep, okay.